Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Wir erreichen heute im Markus-Evangelium das 8. Kapitel. Es ist gerade mal um einen Vers länger als Kapitel 7, behandelt aber eine ganze Anzahl unterschiedlicher Themen. Ein Kapitel, das typisch ist für das Markus-Evangelium, weil es dem Leser kaum Verschnaufpausen gönnt. Vielleicht erinnern Sie sich, in der Einführungssendung hatte ich erwähnt, dass das Wort und angeblich mehr als 1300 Mal im Markus-Evangelium vorkommt. Auch dadurch wird eine Dynamik erzeugt, die die Handlung regelrecht vorantreibt. Denn immer wieder wird signalisiert, und dann geschah auch das noch, und dann jenes, und außerdem ist auch noch Folgendes passiert. Johannes Markus, der vermutliche Verfasser des Markus-Evangeliums, wollte damit den Gewohnheiten seiner Zielgruppe entgegenkommen, die es kurz und knapp und schnörkellos liebte, nämlich die Römer. Sie waren damals in Israel fast allgegenwärtig, denn die Landesteile Judäa, Samaria und Galiläa waren nichts anderes als drei ziemlich weit abgelegene römische Provinzen. Das 8. Kapitel des Markus-Evangeliums beginnt mit einem Bericht darüber, wie Jesus mit ganz wenigen Lebensmitteln um die 4000 Leute satt bekommen hat. Nun ja, werden sich manche Bibelleser denken, zwei Kapitel zuvor waren es sogar 5000 gewesen. Und manche Bibelkritiker halten die Erzählung von der Speisung der 4000 ohnehin nur für eine Doublette, also für einen Bericht, der in verschiedenen Versionen kursierte und dann versehentlich zweimal im Markus-Evangelium hineingerutscht ist. Einer solchen Betrachtungsweise kann ich mich jedoch nicht anschließen, denn schließlich haben sich immer wieder so viele Menschen versammelt, um Jesus predigen zu hören. Warum sollte es nicht mehrmals dazu gekommen sein, dass die Leute so lange ausharrten, bis ihre Mägen knurrten? Manchmal wird auch behauptet, dass entweder der Verfasser des Markus-Evangeliums oder die Jünger ein bisschen gemogelt hätten, um Jesus und seine Wundertaten noch großartiger dastehen zu lassen. Aber hätten sie in diesem Fall erst den Bericht über die Speisung der 5000 und dann der 4000 gebracht? Wohl eher nicht. Wenn man die Absicht hat zu mogeln, dann macht es sich doch viel besser, wenn man dem geneigten Leser eine Steigerung der Erfolgszahlen vorgaukeln kann. Natürlich gibt es auffällige Übereinstimmungen, wenn man die beiden Berichte aus Markus 6 und Markus 8 miteinander vergleicht. Aber es gibt auch eine ganze Anzahl von Unterschieden. Auf die möchte ich Sie an dieser Stelle gern aufmerksam machen. Erstens, bei der Speisung der 5000 ist von einem Tag die Rede, an dem die Menschen sich versammeln und Jesus zuhören. Bei der Speisung der 4000 geht es immerhin um drei Tage. Zweiter Unterschied. Im ersten Fall werden die Jünger von Jesus aufgefordert, nachzusehen, wie viele Lebensmittel vorhanden sind. Sie wissen es nicht und müssen es erst erkunden, wie es in Markus 6 heißt. Im zweiten Fall dagegen wissen die Jünger sofort Bescheid. Drittens. Für die Speisung der 5000 stehen 5 Brote und 2 Fische zur Verfügung. Für die Speisung der 4000 sind es 7 Brote und einige Fische. Die genaue Anzahl der Fische wird nicht genannt. Ein vierter, sehr interessanter Unterschied. Die Speisung der 5000 fand kurz vor dem Passafest statt. Das kann man aus Zeitangaben in anderen Evangelien schließen. Dazu passt die Aufforderung Jesu, dass sich die Leute auf dem grünen Gras, wie es wörtlich heißt, niederlassen sollten. Die Speisung der 4000 ereignete sich dagegen erst später im Jahr, als das Grün in dieser Gegend längst von der Sonne verbrannt war. Deshalb heißt es in Markus 8, dass sich die Leute auf die Erde lagern sollten. Ein fünfter Unterschied betrifft das, was nach den Speisungen übrig blieb. Bei der Speisung der 5000 waren es 12 Körbe und bei der Speisung der 4000 7 Körbe mit Brotresten. Naja, und der sechste Unterschied besteht eben in der Anzahl derjenigen, die etwas zu essen bekamen. In dem einen Fall waren es 5000, im anderen Fall 4000 Menschen. Ganz offensichtlich handelt es sich bei dem Bericht über die Speisung der 4000 also nicht um eine Doublette des Berichts über die Speisung der 5000 in Kapitel 6. Nachdem ich Sie bereits auf einige Unterschiede hingewiesen habe, lese ich nun aus Markus 8 die Verse 1 bis 4. Zu der Zeit, als wieder eine große Menge da war und sie nichts zu essen hatten, rief Jesus die Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Mich jammert das Volk, denn sie haben nun 3 Tage bei mir ausgeharrt und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie hungrig heimgehen ließe, würden sie auf dem Wege verschmachten, denn einige sind von ferne gekommen. Seine Jünger antworteten ihm: Wie kann sie jemand hier in der Wüste mit Brot sättigen? Eine gute Frage, zugleich aber auch eine dumme Frage, die die Jünger hier stellen. Haben sie etwa schon vergessen, auf welche Weise Jesus einige Zeit zuvor die 5000 Leute satt bekommen hatte? Nun, wenn ich auf mein eigenes Leben zurückschaue, muss ich bekennen, dass Gott mich auch schon aus manchen verzweifelten Situationen herausgeholt hat, aus denen es, nach menschlichem Ermessen, kein Entrinnen gab. Einmal, das hat sich tief in mein Gedächtnis eingebrannt, ging es um eine Krebserkrankung, die mit Hilfe von Ärzten, aber gewiss auch mit Gottes Hilfe besiegt werden konnte. Doch zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich einige Zeit später in einer ähnlichen Situation wieder genauso verzweifelt war wie beim ersten Mal. Ja, es kam mir sogar vor, als ob ich noch nie in einer so schlimmen Lage gewesen wäre. Und sofort kamen Zweifel auf, ob Gott mir auch diesmal wieder beistehen würde. Ich kann die Frage der Jünger Jesu deshalb nur allzu gut verstehen. Wie kann jemand die vielen Menschen hier in der Wüste mit Brot sättigen? Allerdings könnte es auch sein, dass die Jünger schon darauf gehofft haben, dass Jesus erneut ein Wunder tut. Denn als sie von ihm gefragt werden, wie viele Brote sie dabei haben, kommt die Antwort diesmal wie aus der Pistole geschossen. Ich lese weiter ab Vers 5. Und er fragte sie: Wie viel Brote habt ihr? Sie sprachen: 7. Und er gebot dem Volk, sich auf die Erde zu lagern. Und er nahm die 7 Brote, dankte und brach sie und gab sie seinen Jüngern, damit sie sie austeilten, und sie teilten sie unter das Volk aus. Und sie hatten auch einige Fische, und er dankte und ließ auch diese austeilen. Sie aßen aber und wurden satt und sammelten die übrigen Brocken auf, 7 Körbe voll. Und es waren etwa 4000, und er ließ sie gehen. 4000 waren es bei dieser Massenspeisung, 5000 bei jener, über die in Kapitel 6 berichtet wurde. Nur über eine Sache lässt uns das Markus-Evangelium im Unklaren. Handelt es sich dabei um 4000 bzw. 5000 Männer oder um Menschen? Ich weiß, diese Frage klingt, als ob Männer keine Menschen wären. Dabei müsste man eigentlich eher fragen, ob denn Frauen und Kinder damals keine Menschen waren. Denn in jener Zeit wurden oft nur die Männer als Familienoberhäupter gezählt. Gut, dass es auch noch das Matthäusevangelium gibt. Denn dort findet man 2 Hinweise, die alle Unklarheiten beseitigen. Im Zusammenhang mit der Speisung, sowohl der 5000 wie auch der 4000, heißt es dort ausdrücklich: Die aber gegessen hatten, waren 5000 bzw. 4000 Mann ohne Frauen und Kinder. Zählen wir pro Mann pauschal eine Frau und ein Kind dazu, kommen wir bei der Speisung der 4000 auf eine Zahl von insgesamt etwa 12000 Menschen, die von Jesus satt gemacht wurden. Ich lese weiter ab Vers 10. Und alsbald stieg er in das Boot mit seinen Jüngern und kam in die Gegend von Dalmanuta. Wo diese Ortschaft genau zu finden war, ist unbekannt. Vermutlich irgendwo am westlichen oder nordwestlichen Ufer des Sees Genezareth. Denn Jesus und seine Jünger fuhren mit dem Boot in diese Gegend. Weiter ab Vers 11. und die Pharisäer kamen heraus und fingen an, mit ihm zu streiten, versuchten ihn und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Und er seufzte in seinem Geist und sprach, »Was fordert doch dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden.« Und er verließ sie und stieg wieder in das Boot und fuhr hinüber. Und sie hatten vergessen, Brot mitzunehmen, und hatten nicht mehr mit sich im Boot als ein Brot. Und er gebot ihnen und sprach, »Schaut zu und seht euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes.« An dieser Stelle sind wir gerade Zeugen eines klassischen Missverständnisses geworden. Jesus sitzt im Boot und denkt noch an die unerfreuliche Begegnung mit den Pharisäern, die von ihm ein Zeichen gefordert haben. Wohl als Beweis dafür, dass er göttliche Vollmacht besitzt. Und während er noch darüber nachdenkt, sagt er zu seinen Jüngern, »Hütet euch vor dem Sauerteig dieser Leute.« Damit meint er die Lehre, die sie verbreiten und die immer weitere Kreise zieht. Doch die Jünger hören nur auf das Stichwort Sauerteig und schauen sich fragend an, Sauerteig? Ja, genau, Sauerteig. Wir haben vergessen, frisches Brot einzukaufen. Weiter ab Vers 16. Und sie bedachten hin und her, dass sie kein Brot hätten. Und er merkte das und sprach zu ihnen, »Was bekümmert ihr euch doch, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht? Habt ihr noch ein verhärtetes Herz in euch? Habt Augen und seht nicht und habt Ohren und hört nicht und denkt nicht daran. Als ich die 5 Brote brach für die 5000, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr da aufgesammelt?« Sie sagten 12. »Und als ich die 7 brach für die 4000, wie viel Körbe voll Brocken habt ihr da aufgesammelt?« Sie sagten 7. Und er sprach zu ihnen, »Begreift ihr denn noch nicht?« Über das komische Missverständnis der Jünger kann Jesus in der angespannten Situation, in der er sich befindet, überhaupt nicht lachen. Die Lehre der Pharisäer und die Forderungen der Herodesanhänger breiten sich im Volk aus, so wie ein kleines Stück Sauerteig eine große Menge Brotteig durchsäuert. Das bereitet Jesus Kummer, weil doch vor allem die Aufgabe der Pharisäer eigentlich darin besteht, den Glauben an Gott zu fördern. Doch damit ist es nicht mehr weit her. Der Sauerteig, der nur einen kleinen Teil der gesamten Teigmenge ausmacht, ist ein überaus passendes Bild für das, was auch heute in manchen christlichen Gemeinden passiert. Eine knallharte Irrlehre oder eine fremde Religion hätte in diesen Gemeinden keinerlei Chance, weil es dort gestandene Christen gibt, die so etwas sofort abwehren würden. Aber ein paar Zweifel am Wort Gottes hier und eine seltsame Heilungserwartung dort, und schon hat der Sauerteig die Möglichkeit, sich bildlich gesprochen in der Gemeinde auszubreiten. Angesichts solcher Gefahren findet es Jesus völlig unpassend, dass sich seine Jünger, die mit ihm im selben Boot sitzen, Gedanken um ihren Proviant machen. Deshalb erinnert er sie an die Speisung der 5000 und der 4000. Wer mit Jesus zusammen im Boot sitzt, braucht wirklich keine Angst zu haben, zu verhungern. Ist Ihnen übrigens aufgefallen, dass Jesus an dieser Stelle ausdrücklich von 2 Speisungswundern spricht, mit 5000 und mit 4000 Teilnehmern und mit 12 und 7 Körben an Brotresten? Wer jetzt noch behauptet, dass es sich bei diesen beiden Ereignissen in Wirklichkeit nur um ein Ereignis und um eine Doublette handelt, der stellt sich eindeutig gegen Jesus. Die folgenden Verse im Markus-Evangelium, Kapitel 8, berichten von der Heilung eines Blinden. Jesus nimmt diesen Mann bei der Hand, führt ihn hinaus vor das Dorf und gibt ihm dort sein Augenlicht zurück. Ich frage mich, ob in dem Dorf möglicherweise so viel Unglaube herrschte, dass Jesus, wie in seiner Heimatstadt Nazareth, dort keine Wunder mehr vollbringen konnte. Ich lese die Verse 22 bis 26. Folgendes wird dort berichtet. Und sie kamen nach Bethsaida, und sie brachten zu ihm einen Blinden und baten ihn, dass er ihn anrühre. und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn hinaus vor das Dorf, tat Speichel auf seine Augen, legte seine Hände auf ihn und fragte ihn, »Siehst du etwas?« Und er sah auf und sprach, »Ich sehe die Menschen, als sehe ich Bäume umhergehen.« Danach legte er abermals die Hände auf seine Augen, da sah er deutlich und wurde wieder zurechtgebracht, so daß er alles scharf sehen konnte. Und er, Jesus, schickte ihn heim und sprach, »Geh nicht hinein in das Dorf.« Die Warnung am Schluss dieses Abschnitts könnte tatsächlich etwas mit dem Unglauben der Menschen dort zu tun haben, denn im Matthäusevangelium findet sich ein sogenannter Weheruf Jesu, in dem auch das Dorf Bethsaida genannt wird. Jesus sagt, »Wehe dir, Chorazin, weh dir, Bethsaida! Wären solche Taten in Tyrus und Sidon geschehen, wie sie bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan.« Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit nun aber auf die Heilung des blinden Mannes lenken. Es fällt auf, dass Jesus ihn nicht einfach von einem Moment zum anderen gesund macht, sondern ihn erst vor das Dorf führt, dann seine Augen mit Speichel berührt, ihm die Hände auflegt und ihm dann, als er schon schemenhaft etwas erkennen kann, nochmals die Hände auflegt. Diese Heilung in mehreren Schritten möchte ich gern mit einem geistlichen Vorgang vergleichen. Die Ausgangssituation ist zunächst mal die absolute Blindheit, geistliche Blindheit. Menschen, die nichts von Gott wissen, die die Erlösung durch Jesus nicht in Anspruch nehmen wollen, sind geistlich gesehen blind. In dem Bibeltext, den ich gerade vorgelesen habe, wurde dann von einem Zwischenzustand berichtet. »Ich sehe die Menschen, als sähe ich Bäume umhergehen«, sagte der Mann. Ich würde mal behaupten, dass ich mich, geistlich gesehen, zusammen mit vielen anderen Christen genau in diesem Stadium befinde. Paulus verwendet im 1. Korintherbrief einen ähnlichen Vergleich, indem er über seine Glaubenserkenntnisse schreibt, »Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin.« Ich finde es bemerkenswert, dass der große Paulus in dieser Hinsicht viel bescheidener ist als viele Leute, die in unseren christlichen Gemeinden unverhohlen darüber reden, welche wunderbaren Erkenntnisse sie angeblich bereits von Gott geschenkt bekommen haben. Klar, dass solche Superchristen sich auch nicht mehr mit anderen Leuten treffen wollen, um etwa in einem Bibelkreis gemeinsam die Bibel kennenzulernen. Der alte Sokrates, ein griechischer Philosoph aus dem 5. Jahrhundert vor Christus, hat seinen Zeitgenossen in dieser Hinsicht einmal eine herrliche Lektion erteilt. Er behauptete rundheraus, er sei der weiseste Mensch in ganz Athen. Die Leute wunderten sich über diese vollmundige Aussage, denn eigentlich war Sokrates immer äußerst bescheiden. Deshalb fragten sie ihn, wie er das meine. Seine schlitzohrige Antwort lautete sinngemäß so: »In Athen gibt es eine ganze Menge Leute, die sich für weise halten. Ich dagegen weiß, dass ich nichts weiß. Und weil ich weiß, dass ich nichts weiß, bin ich der weiseste Mensch in ganz Athen.« Zurück zum Apostel Paulus. Er ist bescheiden genug und realistisch genug, um zuzugeben, dass er in Glaubensdingen vieles noch nicht versteht und durchschaut. Aber er freut sich darauf, eines Tages bei Jesus zu sein, der ihm den vollen Durchblick schenken wird. Dann wird es Paulus so ergehen, und auch mir und auch Ihnen, wenn Sie ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin Christi sind, uns wird es so ergehen wie dem blinden Mann, der von Jesus sehend gemacht wurde. Wir erreichen den nächsten Abschnitt im Markus-Evangelium Kapitel 8, und ich meine, dass er die Verse 27 bis 38 umfasst. In vielen Bibelausgaben werden diese 12 Verse in 3 Abschnitte unterteilt. Diese Unterteilung empfinde ich jedoch als künstlich, denn der Ausgangspunkt ist eine Frage, die Jesus in Vers 27 stellt. Dort heißt es, und Jesus ging fort mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Und auf dem Wege fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen, wer sagen die Leute, dass ich sei? Soweit die Frage. Daraufhin erzählen die Jünger, was sie von anderen Leuten gehört haben, und Petrus legt sein berühmtes Christusbekenntnis ab. Das wiederum nimmt Jesus zum Anlass, seinen Jüngern mitzuteilen, dass er bald einen gewaltsamen Tod sterben, aber dann wieder auferstehen werde. Schließlich folgt sein Aufruf sowohl an seine Jünger als auch an das Volk, ihm nachzufolgen. Gehen wir nun Schritt für Schritt durch diesen relativ langen Bibelabschnitt. Jesus hat seine Jünger gefragt, was sie von den Leuten mitbekommen haben, also für wen die Leute Jesus halten. Ich lese nun weiter ab Vers 28. Sie antworteten ihm: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer. Einige sagen, du seist Elia. Andere, du seist einer der Propheten. Und er fragte sie: Ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Du bist der Christus. An dieser Stelle sollten wir uns bewusst machen, dass Christus eigentlich kein Namensbestandteil ist, sondern eher ein Titel. Jesus Christus bedeutet Jesus der Gesalbte. Könige und Priester wurden früher gesalbt. Mit dem Ehrentitel Christus wurde zum Ausdruck gebracht, dass Jesus der lang ersehnte Messias ist, der den Völkern das Heil bringt. Alles das schwingt mit in dem Bekenntnis des Petrus: Du bist der Christus. Das heißt, Petrus hat bereits erkannt, welche Bedeutung Jesus für die ganze Menschheit haben wird. Vers 30. Und er, Jesus, gebot ihnen, dass sie niemandem von ihm sagen sollten. Warum nicht, könnte man fragen. Nun, ich denke, dass Jesus die schwierige Aufgabe, die nun vor ihm lag, erst zu Ende bringen wollte. Und von dieser Aufgabe erzählt er nur seinen Jüngern, weil sie alles hautnah miterleben werden. Weiter ab Vers 31. Und er fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach: Geh weg von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Eben noch war Petrus derjenige gewesen, der stellvertretend für alle Jünger das Bekenntnis abgelegt hatte: Du bist der Christus. Doch in dem Augenblick, als ihm klar wurde, dass Jesus nur durch seinen Tod zum Erlöser werden kann, knickt Petrus ein. Alles nur das nicht. Jesus reagiert äußerst scharf auf diesen Einwand. Doch ich kann mir nicht vorstellen, dass er wirklich Petrus meint, als er sagt: Geh weg von mir, Satan. Sondern Jesus sieht, dass der Satan die Jünger ängstlich und schwach machen und ihn, Jesus, von seinem Plan abbringen will. Denn der Satan weiß, dass der Tod Jesu und seine Auferstehung seine eigene Macht in die Schranken weisen wird. Weiter ab Vers 34. Und Jesus rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's erhalten. Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme an seiner Seele Schaden? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Soweit die Verse 34 bis 38. Erinnern wir uns an die Ausgangsfrage. Jesus wollte von seinen Jüngern wissen: Wer sagen die Leute, dass ich sei? Nachdem die Jünger einige Meinungen aus dem Volk wiedergegeben hatten, sagte Petrus: Du bist der Christus. Und dann fing Jesus an zu erzählen, was er in naher Zukunft alles auf sich nehmen wird. Sein Wunsch ist es, die Menschen mit Gott zu versöhnen. Und dafür ist er bereit, einen hohen Preis zu zahlen. Etwa 3 Jahre lang ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs gewesen und hat zu den Menschen gepredigt. Inzwischen dürfte das letzte halbe Jahr angebrochen sein. Immer intensiver bereitet Jesus seine Jünger darauf vor, dass eine schwere Zeit auf ihn selbst, aber auch auf sie zukommen wird. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und lade Sie ein, auch die nächste Folge aus der Reihe Durch die Bibel wieder einzuschalten.